Ja, Vorfreude soll ja angeblich die beste Freude sein. Für mich ist sie immer noch mit einem besonderen Kribbeln irgendwo in der Magengegend verbunden, auch mit vielen Gedanken, die mir im Kopf umherschwirren. Ich kenne sie nicht nur zur Advents- und Weihnachtszeit, nein, ich kenne sie auch dann, wenn ein besonderes Ereignis ansteht, vielleicht ein besonderes Fest oder auch irgendeine Begegnung, eine Begegnung mit einem Menschen, die schon lange nicht mehr stattgefunden hat. Ich mag die Vorfreude, aber ich glaube, am besten könnten unsere Kinder jetzt in den nächsten Tagen, Wochen erzählen, was Vorfreude bedeutet, oder wir spüren es an ihnen, was Vorfreude bedeutet. Sie können es ja manchmal gar nicht mehr abwarten, bis endlich Heiligabend Gottesdienst ist. Endlich Heiligabend. Und in Erinnerung an unsere eigene Kindheit, glaube ich, da haben wir auch vielleicht noch so einiges vor Augen, wie das war. Wann wird es denn endlich nun Heiligabend sein? Endlich! Warum muss man so lange warten? Warum ist das Leben eigentlich so eingerichtet, dass nichts auf der Stelle sofort geschieht? Meistens jedenfalls nicht, wonach wir uns sehen, was wir uns wünschen. Unsere immer noch schnelllebige Zeit suggeriert uns ja, dass man auf Knopfdruck fast alles sofort haben könnte. Und wenn es da mal nicht sofort kommt, dann ist gleich Jammer und Geklage los, Kummer unter Umständen. Keine Frage, warten, sich gedulden, einen langen Atem haben, so lautet das Thema heute Morgen, das ist ja nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Man sagt zum Beispiel, durchschnittlich verschwenden wir laut einer Internetseite für 5 Jahre unseres Lebens mit Warten. Eigentlich, wenn man das so hört, müsste es ja einfach sein, aber es ist nicht einfach. Haben wir dazu immer die nötige Geduld? Nun, es kommt vielleicht darauf an, worauf wir warten. Also wenn jemand hier heute Morgen sitzen sollte und sagt, ich bin ganz sicher, in 2 Monaten wird meine Traumfrau auftreten, irgendwo, ich werde diese Traumfrau kennenlernen, dann kann er warten, dann hat er Geduld zum Warten. Aber manchmal zieht sich das Warten ja auch über einen längeren Zeitraum hin, über Tage, Wochen und Monate. Und die Geduld wird auf die harte Probe gestellt. Wann endlich, sagen mir unsere Gemeindemitglieder und auch viele Freunde in der Gemeinde, können wir wieder zusammenkommen? Wann endlich ist das wieder möglich, Gemeinschaft zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir uns umarmen können, wo wir zusammen Mittagessen können, Kirchkaffee durchführen können? Einfach diese Herzlichkeit, dieses, was uns immer miteinander verbunden hat, was ja uns ausmacht als Freikirchler, das ist ja jetzt gar nicht so möglich. Wir müssen Distanz halten. Uns fällt vielen schwer, das zu akzeptieren. Und viele Menschen um uns herum fragen sich das natürlich auch. Viele sind wieder dabei, ihre Kontakte zu reduzieren. Und sie fragen sich, wann können wir wieder die Sportveranstaltung besuchen, Theaterbesuche durchführen, Konzertveranstaltungen aufsuchen. Millionen haben sich oder üben sich gerade wieder in Geduld. Und es fällt ihnen schwer, auf Dauer geduldig zu sein. Man merkt es ja, wie immer mehr verschiedene Meinungen und Strömungen auftreten und wie es ein Kampf stattfindet mittlerweile auch in unserer Gesellschaft. Es gibt ja mittlerweile auch Gemeindeleitung, habe ich mir sagen lassen, da, das finde ich sehr problematisch, da geht es nicht mehr um geistliche Fragen, da geht es ständig um Diskussionen, sind die Beschränkungsmaßnahmen berechtigt oder nicht. Ich bin so froh, dass ich in einer Gemeindeleitung bin, wo wir da an der Stelle Einstimmigkeit haben. Sie sind notwendig, die Beschränkungsmaßnahmen. Ja, warten ist schwer. Und ich kann übrigens auch die jungen Leute verstehen, die mir sagen, also wir haben nach dem Abitur so viele Pläne gehabt, wir haben so viel vorgehabt, wir wollten die Welt bereisen, wir wollten was erleben. Ich kann das verstehen, dass das ganz schwer ist für sie. Und ich bin da ganz vorsichtig, vorschnell unsere jungen Leute für irgendwas verantwortlich zu machen. Ich kann verstehen, dass auch die säkularen Jugendlichen sagen, Mensch, wir haben die ganze Woche arbeiten wir, haben einen anstrengenden Job und am Wochenende wollten wir mal wieder Party machen. Man kann das verstehen, menschlich gesehen. Aber es geht nicht. Man muss verzichten. Warten ist schwer und ich habe den Eindruck, dass uns in einer Welt, in der jede Bestellung im Internet jetzt ja noch mehr als zuvor, bitte bis zum nächsten oder spätestens übernächsten Tag geliefert werden soll, dass uns das Warten immer schwerer fällt. Und deshalb finde ich es so genial, dass dieser Text jetzt für diesen heutigen Sonntag hier eigentlich vorgeschlagen ist. Dieser Text, für mich hat er einen prophetischen Charakter. Und erstens habe ich etwas ganz Wichtiges entdeckt. Erstens, Geduld ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Es ist kein Zufall, dass sich das Wort Geduld in den späteren Briefen des Neuen Testamentes und in der Offenbarung des Johannes gehäuft findet. Diese Schriften entstanden ja vor dem Hintergrund zunehmender Schwierigkeiten für die jungen christlichen Gemeinden aufgrund von gesellschaftlichen und staatlichen Repressionen. Und in einer solchen Situation, da ist Standhaftigkeit, Treue zum eingeschlagenen Weg ganz wichtig. Wir können viel von diesen Geschwistern, ersten Mitchristen, ganz viel lernen. Das Wort, das griechische Wort, das hier mit Geduld in dem Text übersetzt wurde, den wir eben gehört haben, aus der Hoffnung für alle, bedeutet ausdauernd warten können, langmütig sein. Im Hebräischen sogar einen langen Atem haben und seinen Zorn bändigen. Haben religiös gestimmte Menschen einen längeren Atem? Frage ich Sie einfach mal, frage ich euch. Ich glaube nicht. Also wir Christen, haben wir automatisch einen längeren Atem? Sind Sie eher in der Lage, sich zurückzunehmen und Geduld zu üben? Ich habe nicht den Eindruck. Wenn ich höre, was alles Christen denken und sagen und wie groß mittlerweile auch eine Diskrepanz da zwischen christlichen Ansätzen, dann bin ich manchmal ratlos. Nein, Sie haben nicht unbedingt immer mehr Geduld. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Freunde, im ganzen Neuen Testament, im Alten und Neuen Testament ist es wichtig, und da werden wir ermahnt, geduldig zu sein. Einen langen Atem zu haben, nicht nur bei der Kindererziehung. Unser Text nennt ja das Beispiel des Bauern, der sät, aber er kann eben auch nicht an einer Pflanze einfach ziehen, damit die schneller wächst. Wachsen geschieht im Verborgenen, in der Ruhe, im Gelassenwerden. Und dieses Jahr für Jahr vom Landwirt geforderte Warten ist auch ihm nicht in die Wiege gelegen. Nur wenige Menschen ist es gegeben, glaube ich, aus freien Stücken Gelassenheit zu praktizieren. Die meisten müssen sich das mühsame Arbeiten, dieses Loslassen, dieses Geschehen lassen, dieses Vertrauen darauf, dass trotz allem, was jetzt gerade geschieht, immer noch was Gutes daraus werden kann. Das müssen wir jeden Tag im Vertrauen lernen, liebe Geschwister. Wir auch, wir Christen. Und ich glaube, Geduld, das ist ein Markenzeichen des Glaubens, und wir könnten an dieser Stelle Vorbilder sein für viele Menschen unserer Zeit gerade. Die Geduld ist eine Form der Bewährung des Glaubens, gerade wenn er unter Druck gerät. Denn dem Druck von außen hält ja nur der stand, wer sich innerlich mit Geduld wappnet. Wer sich auch in einer solchen Lage, wie wir jetzt gerade sind, noch Gott anvertrauen kann. Also ich glaube, zur Geduld gehören zweierlei Dinge. Erstens, es geht darum, dass wir in dieser Krise unsere Haltung nicht verlieren, dennoch zu glauben, dass Gott alles in seiner Hand hält, die Kontrolle über die Geschehnissen hat. Dass wir daran festhalten, dass es Hoffnung gibt, was immer auch geschieht. Und zum anderen geht es um die Geduld im Umgang mit Menschen in der Gemeinde, aber auch vor allem mit Menschen, die vielleicht irgendwann uns Christen gegenüber feindselig eingestellt sein werden. Wir erleben das ja noch nicht, vielleicht manchmal so im Ansatz, ein klein bisschen. Aber unsere lieben verfolgten Geschwister erleben unheimlich Druck und Schmerz. Durch Corona ist noch alles viel schlimmer geworden. Und manchmal, wenn man die Berichte liest, dann kann man einfach nur noch weinen. Und dann denkt man auch, wenn wir so über unsere Dinge sprechen, wir klagen auf einem hohen Niveau. Die werden ja mittlerweile verantwortlich gemacht, die verfolgten Geschwister, für Corona. Und ihnen wird die Essensausgabe vorenthalten. Ihnen wird gesagt, weil ihr euch von den Göttern abgewandt habt, ist das jetzt die Strafe der Götter. Ganz schweres erleben sie zurzeit. Geduld mit anderen und mit sich selbst, das ist nicht immer einfach. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber vor Corona, glaube ich, gab es das in unserer Gemeinde. Wie viele Geseufze gibt es in der Gemeinde von Jesus mancher? Oh, wenn ich den schon sehe, schon der Gang, die Art seines Händedrucks, der Tonfall in der Stimme, alles regt mich auf. Und dann das fromme Gerede. Was der tut, das deckt sich überhaupt nicht mit seinem Reden. Mit dem, was er sagt. Und neulich, da hat er mich gewaltig enttäuscht. Ich habe was anderes erwartet von ihm. Liebe Geschwister, so ist das. Und so wird es auch, glaube ich, in Corona-Zeiten sein. Gerade hier, jetzt stehen wir ja gewaltig unter Druck. Wir sind als Mitarbeiter herausgefordert in einem Maße wie nie zuvor. Und dann kann es passieren, dass auch jemand, den wir lieb, den wir wertvoll schätzen, als wertvoll einschätzen, den wir bisher nur gute Erfahrungen gemacht haben, mal nicht so geduldig mehr ist, versagt und du bist erstaunt. Von dem hätte ich das nicht erwartet, denkst du. Und es ist wichtig, dass wir dann der Tatsache ins Auge schon sagen, ja, so ist das. Auch diese Seite gibt es bei ihm. Er ist auch nur ein Mensch. Und es ist wichtig, dich ganz schnell dann wieder miteinander zu versöhnen und Einklang zueinander zu kommen. Ich habe den Eindruck, dass göttliche Geduld uns das vormacht. Gerade dann, wo wir die Unvollkommenheit unseres Gegenübers spüren, bewährt sich die göttliche Geduld. Ich habe festgestellt, dass göttliche Geduld immer mit der Hoffnung auf Veränderung lebt. Wenn Gott Geduld zeigt, dann hofft er auf Veränderung. Wusstet ihr das, liebe Geschwister? Ja, ihr wisst das sicherlich. Dann hofft er auf Veränderung, dann hofft er auf Umkehr, auf einen Raum des Vertrauens, des Zeitlassens der Umkehr. Und bei uns ist ja oft so, wenn jemand nicht so den Maßstäben entspricht oder so handelt, wie wir uns das vorstellen, können wir ganz schnell ungeduldig werden, wir können auch zornig werden, wir können voller Ärger sein. Also Corona-Zeiten fordert schon gewaltig heraus, geduldig zu sein. Mir geht das jedenfalls so. Und dann ist ganz schnell die Gefahr, dass wir ein Urteil fällen, letztgültiges Gesamturteil, das steht uns nicht zu, wir können Dinge bewerten, aber das Gesamturteil, das letzte Urteil spricht ja unser Herr. Und dann spielen wir sozusagen unter der Hand den lieben Gott. Aber ihm ist es vorbehalten, am Ende zu richten. Was ist denn das für eine Zeit, bevor er wiederkommt? Denn wenn er wiederkommt, wird er ja richten. Es ist eine Zeit, liebe Freunde, der Gnade, es ist eine Zeit der letzten Chance, der letzten Möglichkeiten für viele Menschen, gerade in dieser Zeit. Und ich bin davon überzeugt, Gott nutzt diese Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, er nutzt das alles und er will, dass das Evangelium verkündigt wird. Und manchmal denke ich, wir lesen ja in der Bibel in Endzeitreden auch diesen Gedanken, dass ganz viele, erst wenn viele Völker das Evangelium hören, dann wird er wiederkommen. Jetzt ist die Möglichkeit da, dass ganz, ganz viele Menschen über diesen Weg das Evangelium hören können. Ich weiß, wenn ich so etwas sage, liebe Freunde, dann fällt es vielen schwer, das zu verstehen, auch gerade Menschen, die unsere Gedanken nicht verstehen, die nicht mit christlichen Wertvorstellungen aufgewachsen sind. Es fällt unserer Zeit schwer, Geduld zu üben. Und man hört zwar immer wieder, und natürlich hört man von Menschen, dass sie sagen, ja, das ist das Recht, du hast recht, man muss Geduld üben. Das eine ist, das zu sagen, aber das andere ist, das zu gewähren. Das fällt ganz vielen unheimlich schwer. Wir brauchen Geduld in unserer Welt, unserem Glauben in dieser Welt zu leben, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich brauche Geduld. Wenn ich auf bestimmte Ereignisse schaue und nicht gleich die Lösungen in Sicht sind. Was haben wir alles in den letzten Wochen neu überlegen müssen? Wie viele technische Sitzungen gab es? Und wie viele Sitzungen laufen ja nur noch über online. Alles läuft ja noch über online. Gemeindeleitungssitzung. Und auch in unserer Arbeitswelt brauchst du ganz viel Geduld. Digitalisierung fordert dich ja auch. Es wird immer alles viel komplexer. Jesus kann diese Geduld schenken. Man sollte sich immer wieder klar machen, wenn Jesus von Geduld spricht, meint er nicht, und wenn er dieses Thema anspricht, meint er nicht Erfolg, sondern er spricht ja mehr von Frucht. Es geht um Frucht. Geduld mit mir selbst zu haben, bedeutet für mich, dass ich neu auf mein Leben schaue und das dankbar wahrnehme, was bisher in meinem Leben geschehen ist, an Wachstum geschehen ist. Auch wenn kurzfristige Erfolge ausbleiben und ich sozusagen meinen Glaubensfrust auch manchmal habe. Geduld mit mir selbst zu haben, bedeutet auch barmherziger mit mir selber zu sein. Es bedeutet, Christus nicht auf den Blick zu verlieren und von ihm zu lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Alle Lebensphasen hindurch immer wieder neu das zu lernen. Und mir ist jetzt schon klar, liebe Freunde, man lernt nie aus, das Recht nicht als Nachfolger Jesu. Also seid nun geduldig, diesen Rat des Jakobus muss ich erst einmal mir selbst gegenüber beherzigen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir müssen uns das einfach mal selbst sagen. Gott ist nämlich viel geduldiger mit uns, als wir das sind. Das sagt ja dieser Text auch, ist unheimlich barmherzig. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal mit uns selbst viel ungeduldiger sind. Wir geben die Hoffnung auf, es hat ja doch keinen Wert, es ist alles doch sinnlos, bringt ja doch nichts. Wir tun es schwer damit, unsere eigenen Grenzen zu akzeptieren. Wir vergleichen, und ihr wisst alles, liebe Geschwister, wenn wir vergleichen, auf Dauer vergleichen, dann entsteht daraus nur Unzufriedenheit und Undankbarkeit und Unmut und eine Trauerstimmung. Wir vergleichen uns mit anderen und dieses Vergleichen macht uns unglücklich. Manchmal können wir uns auch nicht vergeben. Es ist einfach nicht zu fassen. Schon wieder ist mir das passiert, sagst du vielleicht. Immer wieder der gleiche Fehler, immer wieder das gleiche Versagen, die gleiche Schuld. Ich kann mir selbst nicht verzeihen. Wie viele Christen denken so und kommen da nicht mehr raus aus diesem Loch? Ja, liebe Freunde, geduldig sein ist nicht einfach. Man muss es lernen. Und noch einmal, die meisten von uns aus können es nicht von Natur aus.
Und nur ganz wenige können aus jeder Situation auch noch etwas Positives abgewinnen. Das müssen wir mühsam erarbeiten. Es ist uns nicht in die Wiege gelegt, immer gleichmütig mit unerwünschten Lebensumständen umzugehen. Glaube ich einfach nicht. Mir ist es nicht in die Wiege gelegt worden. Das wichtigste Geduld, sagte ein Mann zu seinem Freund, als diesem ein hohes Amt übertragen worden war. Und der Freund versprach, den Rat zu befolgen. Vergiss es nicht, wiederholte der Mann. Das Wichtigste ist Geduld. Der Freund nickte zustimmend, ja, du hast recht. Der Mann sagte es ein drittes Mal. Das Wichtigste ist die Geduld, mein lieber Freund. Und da wurde der Freund sauer, sagte, hältst du mich für einen Schwachkopf? Hör auf mit deinem albernen Geschwätz. Und da sagte der Freund, siehst du, ich habe dir doch gesagt, ich habe dir dreimal gesagt, du sollst geduldig sein. So oft geht es uns, ne? Oft so auch. Noch einmal, dass uns in Corona-Zeiten der Geduldsfaden reißen kann, das ist für mich ganz sicher so. Was müssen wir alles uns tagtäglich anhören an Nachrichten, an neuen Nachrichten, an wieder manchmal auch widersprüchliche Informationen? Wir müssen aushalten, dass es plötzlich im Weltgeschehen Dinge gibt, die ich nie für möglich gehalten habe. Immer noch müssen wir einen Präsidenten aushalten, noch Präsidenten, der nicht bereit ist, ein Wahlergebnis zu akzeptieren. Das fällt einem schon schwer nach vielen Jahren, Jahrzehnten der absoluten Klarheit an dieser Stelle. Und es gibt so viele Phasen in unserem Leben, da müssen wir damit fertig werden, dass sich mein und dein Leben ganz viel verändert hat. Ganz viel. Wie geht man damit um? Alles ist so kompliziert geworden, sagen mir die Leute. Es ist alles, ich habe diesen Satz fast bei jedem Menschen gehört, also sei es ein Jugendlicher, sei es ein älterer Mensch, alle sagen diesen Satz, das Leben ist so kompliziert geworden. Ich rufe mir dann immer die Zeit in Erinnerung, als es mir ähnlich ging, in einer Krise war natürlich nicht diese Krise, aber wie sich alles zum Guten gewendet hat. Und dann frage ich mich, warum zweifelst du, Achim? Der Herr gibt doch die Seinen nicht auf. Er wird dir doch wieder helfen, wie er dir immer geholfen hat. Bleib gelassen. Und ohne diese Erfahrung, in früheren Krisen bewahrt worden zu sein, würde es mir schwerfallen, vieles zu ertragen und durchzudrehen. Was brachte die Menschen beim ersten Lockdown dazu, die Einschränkungen zu halten? Doch nicht nur einfach Kadavergehorsam, nein. Alle Umfragen zeigen, die Einschränkungen haben sie auf sich genommen, weil sie erkannten, solange es keinen Impfstoff gibt und keine Medikamente gibt, sind die Selbstbeschränkungen die einzige Möglichkeit, unser Gesundheitssystem zu schützen, um die Infektionskurve flach zu halten. So möchte ich uns einladen, dass wir weiter geduldig sind, auch jetzt wir als Christen diesen Weg der staatlichen Verordnung mitgehen. Als Christen können wir das. Jakobus erinnert ja die Gemeinde daran, an das Los der Propheten. Sie sind dem Ruf Gottes gefolgt, haben den Anfeindungen der Uneinsichtigen widerstanden. Ich will es mal so ganz persönlich sagen, ich habe es meiner Gemeindeleitung vor kurzem gesagt, also liebe Freunde, bei allen unterschiedlichen theologischen Ansätzen, aber auf eins könnt ihr euch verlassen, was die Verschwörungstheorien anbetrifft, da bin ich ein Fels in der Brandung. Da wird mich keiner umschmeißen, aber wirklich keiner. Das ist ja so krank. Und sie haben sich nicht von ihrem Auftrag abbringen lassen. Wir dürfen uns auch nicht von unseren Grundüberzeugungen abbringen lassen, liebe Geschwister. Auch wir müssen immer wieder klaren Kopf behalten. Und sie vertrauten darauf, dass Gott ihre Sache zum Ziel bringen wird. Und so geschah es auch ebenso Hiob, der die Prüfung, die Gott ihm auferlegt hatte, mit einer unglaublichen Geduld ertrug. Und dem Vertrauen darauf, dass Gott barmherzig ist. Das ist unser Vorbild. Und ich glaube daran und halte daran fest, dass diese Krise uns stärker machen wird, dass wir da durchkommen werden und dass wir am Ende auch wieder Licht am Tunnel sehen werden. Ich vertraue darauf. Ganz sicher. Aber ich gebe gerne zu, dass es nicht allein nur ausreicht, jetzt daran festzuhalten, dass sich was verändert. Natürlich, liebe Freunde, weiß ich, und das sage ich auch jedem, der ungeduldig ist, jemand hat mir mal vor kurzem gesagt, tu nichts, Weihnachten kommt von alleine. Das ist wahr. So lautet der Titel eines Weihnachtsbuches eines englischen Bischofs. Er hat recht. Es gibt Dinge, die werden hundertprozentig geschehen, eintreffen. Und wir können uns natürlich auch darauf freuen und ganz gewiss sein, der Frühling kommt gewiss wieder. Die schöne Jahreszeit kommt wieder, die wärmere Jahreszeit. Das allein kann uns ja auch schon ein bisschen trösten, wenn wir jetzt so traurig sind in dieser Novemberzeit. Und dennoch sage ich, ich kann nicht ohne die Bilder der Hoffnung leben, die Sehnsucht nach einer besseren, einer gerechteren Welt. Deshalb brauche ich beides, die Schärfung des eigenen Gewissens, dass ich mit Not und Elend und Leid nicht einfach abfindet. Ich bin froh, dass wir sowas haben, wie diakonische Werke in unserem Land, wie Hilfsorganisationen. Wir haben auch eine Möglichkeit, Menschen Hilfe anzubieten in unserer Gemeinde. Das finde ich gut. Und trotzdem finde ich diesen zweiten Gedanken unseres Textes ganz, ganz wichtig. Weil wir auf diese Zukunft, auf dieses herrliche Ziel der Wiederkunft von Jesus Christus zugehen, hat auch die Zeit vor diesem großen Tag ihren Sinn. Deshalb hat Geduld noch eine ganz andere Qualität bei uns in unserem Leben. Geduld zweitens ist möglich, weil die Zukunft gewiss ist, liebe Freunde. Die ersten Christen, wir lächeln da vielleicht manchmal drüber, die lebten in einer Naherwartung. Die haben so fest damit gerechnet, dass Jesus wiederkommt. Wir haben es erhofft, dass dann endlich alles anders sein wird. Kein Leid, kein Geschrei mehr, all die Probleme, die sie schon damals hatten, das wussten sie, die würden dann vorbei sein. Sie ersehnten ihn herbei, den Herrn ihres Lebens. Und im Advent versuchen wir, dieses Wartenjahr der ersten Christen nachzuvollziehen. Natürlich ist es längst die Vorstellung verloren gegangen, dass Gott tatsächlich in den nächsten zweieinhalb Wochen kommen könnte. Ich sage das mal so rein theoretisch, ich sage nicht, dass das so ist. Und so ist manchmal, finde ich, kein Wunder, wenn die Geduld im Advent zunehmend verloren geht. Aber wir sollten bitte schön nicht vergessen, ich weiß, es gibt so viele Endzeitirrtümer, es gibt so viele falsche Aussagen. Es gibt Leute, die haben Bücher geschrieben in den 70er, 80er Jahren, zum Beispiel das Buch Alter Planet Erde, wohin, der sollte sich mal entschuldigen für das, was er alles prophezeit hat. Da gibt es so viel falsche Literatur und ich habe sehr wohl mich mit dem Thema Endzeitirrtümer beschäftigt. Und bin deshalb an der Stelle auch sehr nüchtern. Aber Leute, so sicher wie es das Amen in der Kirche, wird er wiederkommen, Jesus. Er ist das erste Mal gekommen. Die Propheten haben das 800 Jahre vorausgesagt und er ist gekommen auf diese Welt, scheinbar, unscheinbar. Aber er ist gekommen und er wird ein zweites Mal kommen. Ich weiß, ich höre das natürlich von den Christen nicht so direkt, kommt Jesus wirklich wieder. Aber manchmal denke ich, sie denken das. Sie denken diese Frage. Andere Menschen fragen die ganz direkt. Herr Pastor, sagen Sie mal ganz ehrlich, wir sind jetzt unter uns. Sie müssen ja das nicht sagen, was die kirchlichen Verlautbarungen von sich geben. Sie können ja mal ganz offen reden. Glauben Sie wirklich, dass Jesus wiederkommt? Glauben Sie das wirklich? Und ich möchte Sie ja nochmal bekennen, ich gebe es zum Protokoll. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, hundertprozentig. Und ich sage das nicht als eine einzelne Person aufgrund von subjektiver Empfindung. Ich sage das als Theologe. Ich sage das in Übereinstimmung mit vielen Theologieprofessoren, mit vielen seriösen Exegeten, dass das hundertprozentig so ist, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich sage diesen Leuten, die das manchmal anzweifeln, sag mal, gehst du in die Kirche, die Landeskirche? Ja, dann sprichst du ja jeden Sonntag das Glaubensbekenntnis. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden, die Toten. Also wenn du das nicht glaubst, solltest du dieses Bekenntnis nicht mehr mitsprechen. Liebe Geschwister, es ist doch wunderbar, es gibt so einen Punkt, unser Text spricht von Parousia, das ist das Wort, das griechische Wort. Am häufigsten wird das Wort Parousia für Ankunft gebraucht, eben wir drücken das mit der Wiederkunft aus. Das bedeutet eigentlich ein plötzliches Zustellesein, Ankunft, Advent. Parousia heißt nicht Wiederkunft, das wäre ja noch schöner, wenn Jesus wiederkommen würde, wie er schon einmal da war auf dieser Erde. Nochmal das ganze Märtyrium von vorne. Einer kommt und drückt das, dieses Wort drückt das sehr schön aus, in Glanz und Gloria. Parousia, so sprach man von der Ankunft eines Kaisers, eines Königs oder auch eines Gottes. Liebe Freunde, es geht nicht um Rückkehr, es geht um einen endgültigen Durchbruch. Die Zeit der Rückkehr ist vorbei. Das erste Kommen Jesu war bestimmt von Verborgenheit. Ja, selbst die Jünger wussten ja manchmal nicht ganz genau, was alles mit Jesus verbunden ist. Das zweite Kommen, seine Parousia, ist bestimmt von Öffentlichkeit. Und ich habe das auch schon manchmal gesagt, im Gespräch mit Menschen, du, was immer du jetzt gerade denkst, du hast jetzt die Chance, Jesus noch kennenzulernen. Aber wenn er wiederkommen wird, egal ob du an ihm geglaubt hast oder nicht, du wirst dann auch deine Knie beugen müssen, ihn bekennen müssen als Herrn. Das erste Kommen Jesu war ja bestimmt von Dienen. Er bettete um Liebe, er warb um Liebe. So ist das bis jetzt geblieben. Jetzt wirbt er um Liebe. Und einer unserer Grundsätze unserer Gemeinde heißt, nur auf dem Boden der Freiwilligkeit wächst der Glaube. Nichts, was erzwungen ist, ist von Dauer. Gar nichts. Wir müssen das respektieren, wenn jemand dieses Angebot der Liebe aufschlägt. Das zweite Kommen, seine Parousia, ist bestimmt vom Herrschen. Dann setzt er sich endgültig durch. Wisst ihr, ich habe schon viel darüber nachgedacht. Und man kann natürlich das missverstehen, aber ich stelle mir vor, wenn Jesus wiederkommen wird, wie sehr wir auch die Details vielleicht verschiedener Meinung sind, was die Entrückung anbetrifft, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich glaube, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es so sein, es gibt einen Moment in unserem Leben, einen Tag, einen Augenblick, da sind wir so überrascht, weil sich etwas um uns herum verändert. Wir merken plötzlich, die Menschen schauen nach oben, irgendwas passiert hier. Und nie zuvor hat ein Mensch so etwas gesehen. Es ist, als wäre der Himmel ein Vorhang, der sich langsam öffnet. Ein strahlendes Licht fällt auf die Erde. Nirgendwo ist Schatten. Von daher, wo das Licht kommt, sprudelt jetzt eine Farbenflut, funkelnde Kristalle in Millionen Farbtönen, wie sie nie zuvor gesehen wurden. Unzählige Herrscher von Engel kommen hinter den Vorhang hervor, bis jedes Fleckchen im Himmel ausgefüllt ist. Der Norden und der Süden und der Osten und der Westen. Und irgendwann merken wir, Jesus ist es. Er ist da mit seinem Herrscher. Und er ruft, ich bin das A und das O. Und dann zählt all das nichts mehr, was jetzt immer so wichtig ist. Noch die Wertpapierbörsen zählen nicht mehr, die Schulzeugnisse zählen nicht mehr, Verkaufsabschlüsse zählen nicht mehr, gar nichts mehr. Nichts mehr ist berichtenswert. Alles, was von Bedeutung war, spielt keine Rolle mehr. Wenn Jesus wiederkommt, jetzt frage ich dich, was löst das bei dir aus, wenn du das hörst? Unbehagen? Ich habe mal schon den Eindruck, das löst bei vielen Christen Unbehagen aus. Warum eigentlich? Ich frage mich, welche Einstellung Gott von uns erwartet. Und die Antwort ist nicht schwer zu finden. In Johannes 14 sagt Jesus klar und deutlich, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich, ich werde kommen und euch holen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Der Vater ist eine Zeit lang weggegangen und er wird wiederkommen. Ganz sicher ist das so. Freunde, da gibt es so einen Missionar oder einen Naturwissenschaftler, der war in Afrika unterwegs und er hatte eine Trägertruppe, die hielten zu ihm. Und eines Tages sagte dieser Wissenschaftler, ich muss wieder zurück nach England, das Geld ist alle. Und er versprach, er kommt garantiert wieder. Und dann war es aber so, dass diese 300 Träger, die ihm ganz loyal zur Seite standen, sehr viel Geduld aufbringen mussten. Und die anderen im Dorf, die lästerten über sie, seht ihr, der hat das versprochen, der kommt ja doch nicht wieder. Und sie sagten, doch, der wird wiederkommen, unser Vater. Er wird wiederkommen. Und eines Tages war es soweit, liebe Freunde. Eines Tages war es soweit. Eines Tages kam ein Dampfschiff, das erste überhaupt, was auf diesem Fluss fuhr, mit einem Jauchzen, unser Vater, warfen sich die Eingeborenen an den Hals ihres Vaters. Und ich denke, das ist so ein Bild für mich, auch Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen, wir werden es erleben und ich freue mich auf den Tag und ich habe überhaupt keine Angst davor, liebe Freunde. Und ich muss das ganz klar sagen, das ist zugleich das Ende aller menschlichen Geschichte, wie wir sie kennen. Die Parousie geschieht nicht geistig oder symbolisch, sondern ist ein konkretes Ereignis, ist nicht ein prozesshaftes Geschehen, ein konkretes Ereignis. Und könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn wir ab und zu wenigstens mal darüber nachdenken würden, auch über den Moment, wo wir vielleicht abgerufen werden, ab und zu mal darüber nachdenken, dass uns das demütiger macht und dass wir uns dann nicht mehr so wichtig nehmen und die Probleme einen ganz anderen Charakter bekommen, eine ganz andere Perspektive. Liebe Freunde, ich kann dieses Thema nicht einfach beiseite stellen und sagen, das haben die ersten Christen geglaubt, das gehört aber heute ins Museum, das kann ich nicht. Ich bin so tief davon überzeugt, dass das wichtig ist, dass Jesus, dass wir das in unserem Herzen tragen. Und ich frage mich manchmal, wenn das nicht so sein sollte, diese Liebe zu Jesus, oder ich frage mich, warum ist das so, dass wir keine Freude empfinden, dann glaube ich, hat das was damit zu tun, dass wir in unserem Herzen keine wirkliche Liebe zu Jesus haben. Es ist ja bei manchen Christen so, wenn sie von seinem Kommen hören, hat man den Eindruck, sie verstehen das als eine gerichtliche Anklage, Einladung, eine Vorladung, die sie erhalten würden. Wohl mahnt uns der kommende Tag zu einer verantwortungsvollen Lebensgestaltung nach dem Wort Jesu, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber der endzeitliche Ruf lautet doch nicht, erschreckt, denn ein Tyrann steht vor der Tür, sondern siehe, der Bräutigam kommt. Und das Hochzeitsfest wartet doch also. Und Jesus will uns doch Mut machen, zu einer Hochzeit lädt er uns ein. Und mal ganz ehrlich, wenn eine Braut sich nicht mehr auf die Hochzeit freut, dann ist es mit ihrer Liebe sehr mangelhaft. Ich möchte euch einfach ermutigen, daran festzuhalten, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Liebe Freunde, Gottes Zukunft heißt Jesus Christus. Und das kann uns auch in den weltpolitischen Fragen ein ganzes Stück gelassener machen. Gleichzeitig kann es uns aber auch mutig werden lassen, nicht nur an eine echte Zukunft für diese Welt zu glauben, sondern auch alles Mögliche dafür zu tun. Das spricht Jakobus ja auch an. Er hat ja sehr deutlich in diesem Text Ungerechtigkeit angeprangert. Lieblosigkeit gegenüber Geschwistern. Also zum Schluss sage ich, die Geduld, das hat etwas mit einem langen Atem zu tun. Das hat nichts mit Passivität zu tun. Der Bauer hat er nicht nur abgewartet, sondern er hat ja auch wirklich dann, wenn es möglich war, gesät, den Boden bearbeitet. Es gibt Zeiten, da können wir nichts tun, da müssen wir warten. Es gibt Zeiten, aber da müssen wir sehen. Da müssen wir uns ganz klar für die Not in dieser Welt einsetzen. Und ich möchte euch einladen und deutlich machen, Geduld ist kein passives oder resigniertes Warten. Ich möchte euch einladen, liebe Geschwister, jetzt in den nächsten Wochen, jeden Tag, egal was, das Einzige, was wir tun können, ist Hoffnung zu verbreiten. Es gibt so ein ganz tolles Lied, Generation der Hoffnung, ein fantastisches Lied. Wir haben es vor kurzem in unserem Gottesdienst gesungen. Das ist genau das, wir sind eine Generation der Hoffnung. Und wir haben uns als Gemeinde überlegt, wie das möglich sein kann. Wir schreiben alle 14 Tage einen Infobrief, wir versuchen jedes Mal aktuell die Informationen weiterzugeben und ermutigen unsere Geschwister, jetzt gerade konkret Karten zu schreiben, einfach mal zu klingeln. Ich kann ja auch viele Häuser nicht mehr gehen, ich klingel dann einfach und grüße die Leute mit Marburger Karten zum Beispiel oder ich telefoniere oder schreibe E-Mails. Ich kann einfach nur sagen, das ist eine tolle Möglichkeit. Wir dürfen uns nicht einfach abschreiben. Wir müssen weiter Beziehung leben, Beziehung praktizieren. Beziehungen sind der Leim der Gemeinde. Und wir dürfen das nicht vergessen. Die Einsamen, die Traurigen, die Alten, die zu Hause sitzen. Wir müssen für sie ein Herz haben. Bitte seid erfinderisch, seid kreativ. Jetzt gerade vor Weihnachten. Ich lade euch ein, seid bitteschön Träger der Hoffnung, verbreitet Hoffnung, was immer auch noch zu hören und was wir noch erfahren werden. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch heute kommen konnte, herkommen konnte. Man hört von Ausgangssperren. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass wir eines Tages nicht mehr in die Gemeinde kommen können, dass wir uns als Kollegen sozusagen austauschen können. Das wäre schade. Geduldig warten, das heißt für mich auf Gottes Eingreifen warten. Ich persönlich habe bisher immer erlebt in meinem Leben, dass man sich auf ihn verlassen kann. Ich habe erfahren, dass seine Zusagen mich nie verlassen haben. Und deshalb brauche ich keine Angst zu haben, was immer auch passiert. Und ich lade euch ein, ebenfalls diese Angst loszulassen und auf Jesus zu werfen, heute Morgen, und euch auf Weihnachten und Advent zu freuen, weil er wiederkommen wird. Und weil jetzt schon, wenn wir Weihnachten feiern, ja deutlich wird, Jesus als Retter ist in diese Welt gekommen. Und das hat alles verändert, wirklich alles. Amen.